was uns ja nicht unbekannt ist. Ich möchte versuchen, dieses Bild heute Morgen etwas kritischer zu betrachten. Ich werde dazu auch einige Bilder gebrauchen. Da kann man sehen, dass Emanuel und ich verwandt sind. Das jetzt nicht, sondern die PowerPoint brauchen wir jetzt für die Predigt. Und die erste kritische Anmerkung für heute ist, wie Angelique sagte, dass es draußen schmuddelig ist und nicht so schön, das war richtig. Dass es hier jetzt wohlig ist und warm, das war jetzt, glaube ich, eine Übertreibung. Und so ähnlich möchte ich jetzt mal an das Bild, das sogenannte Bild des guten Hirten herangehen.
Ja,
da war eine PowerPoint, du sagtest, du hast sie drauf gekriegt von mir.
Also ich habe nur ein USB. Ja, aber das hat wieder an sich nicht.
Brauchst du den USB?
Ja.
In den Generationen vor uns, die so fromm gelebt haben wie wir, hatte man eine interessante Gewohnheit. Man hat sich gerne ein Bild von guten Hirten gekauft. Und wartet mal, wo man das hingelegt hat. Zu Hause hat man das an einem ganz besonderen Ort gehängt. Und zwar hat man das ins Schlafzimmer gehängt. Der gute Hirte gehörte nach diesem guten Ton ins Schlafzimmer und hing fast über jedem frommen Ehebett. Wer sie da bewacht, ja und so weiter. Da es eine so große Nachfrage nach diesem guten Hirten gegeben hat, gab es natürlich auch viele Produktionen dieses Motivs des guten Hirten. Und wenn die PowerPoint gleich drauf ist, werden wir das eine oder andere Bild davon sehen. Wenn du mal auf die Folie 2 und 3 gehst, kannst du das ganz anmachen und auf PowerPoint gehen. Also wir sehen da schon zwei Motive. Wir müssen uns jetzt vorstellen, wir haben jetzt über Ehebett gehangen. Ja? Der gute Hirte. Genau. Ich weiß nicht, wie er auf euch wirkt. Noch eins weiter. Noch so eins. Guck mal, wie schön. Ist das nicht süß? Ich möchte mich heute Morgen, wenn ich so kritisch bin, nicht als Richter aufschwingen, auf keinen Fall. Ich möchte nicht unterscheiden zwischen Kunst und Kitsch. Und trotzdem, nach meinem Geschmack, ist so manche Darstellung von einem guten Hirten doch über das Maß der Romantik etwas hinausgerutscht, wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist schade, wenn so ein schönes und wichtiges Bild wie der gute Hirte darunter leidet, dass es verunstaltet wird. Verunstaltet durch die Art und Weise, wie man es gut gemeint, wirklich gut gemeint, darstellt. Dieses Bild des guten Hirten, sage ich mal, wird dermaßen weich gekocht, dass man den Realitätsbezug zu dem bitteren Ernst dieses Bildes völlig aus den Augen verliert. Nicht weitergehen, bitte zurück. Gehst du nochmal zurück? Nochmal, nein, zurück. Da bleibt ihr stehen, danke. Es bleibt nur noch diese Version des guten Hirten, die mit Perwoll gewaschen ist. Ich weiß jemand von euch, wer was Perwoll ist. Nicht jeder kennt die Kunst des Wäschewaschens unter uns. Die Männer sind da vielleicht ein bisschen im Nachteil. Perwoll ist ein Weichspüler. Oder vielleicht auch mit Sanso, wäscht Wolle, Schäfchen weich. Also diese Bilder sind dermaßen weichgespült, dass dabei nur noch so ein farbenfroher, niedlicher, adretter, sauber frisierter Schäfchenonkel im Bademantel, der keine Fliege etwas zu Leide tun kann, herauskommt. Meine lieben Freunde, das ist nicht der gute Hirte, würde ich sagen. Dabei ist dieses Motiv eigentlich schon sehr alt, der gute Hirte. Wir finden es in den ersten Jahrhunderten der Christenheit, zum Beispiel in den Fesseln, die in den Katakomben in Rom zu finden sind. Jetzt die nächste Folie, Sina. Das sind diese Fesseln. Die ersten Christen mussten ja in der Verfolgung in Rom untertauchen und haben das wortwörtlich gemacht, sind unter die Erde gegangen, haben dort Höhlen und Gänge gegraben und dort ihre Bilder gemalt, Mosaiken oder was auch immer, Fresken, dort ihre Toten beerdigt und auch ihre Gottesdienste gefeiert. Da sehen wir schon dieses Motiv, das ihnen ganz wichtig war, der gute Hirte. Und der gute Hirte ist nicht nur ein neutestamentliches Motiv, das der schon eine Rolle gespielt hätte mit Jesus, sondern schon viel früher ist er ganz wichtig, weil dieser Hirte ein Motiv ist aus der Nomadenzeit einer Volkskultur. Von daher weiß man sehr wohl, was Hirte bedeutet und was guter Hirte bedeutet und besonders eben auch aus dem Volk Israel heraus, das ja eine Nomadenzeit durchgemacht hat, bis es zu einem Volk wurde und irgendwann dann mal sesshaft. Dabei ist der Hirte und der König ein Bild geworden, was sehr stark zusammengehört. Es ist also nicht nur der Schäfchenonkel, sondern der Hirte ist auch etwas Majestätisches, etwas Herrschaftliches, das wir zusammen sehen sollen. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass wir an Weihnachten an der Krippe auch diese beiden Bilder, könnte fast sagen, diese Archetypen an der Krippe wiederfinden. Jetzt die nächste Folie. Wir haben auf der einen Seite den Hirten und auf der anderen Seite den König. Wer ein bisschen Latein kann, der liest jetzt natürlich, dass der Hirte eigentlich nicht im Vordergrund steht, sondern das Schäfchen, das Lamm Gottes. Aber der Hirte gehört auch dazu, der zu der Krippe kommt und Jesus anbetet und die Königin sowieso kommt, lasst uns anbeten. Das als Hinweis auf diese wichtigen Bilder, die zusammengehören, Hirte und König. Wir wollen uns jetzt den Text der heutigen Predigt anschauen aus Johannes Kapitel 10. Ihr könnt dort mitlesen oder einfach nur hören. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Sie muss ich herführen, sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Soweit der Predigttext für heute. Wer oder was ist der gute Hirte? Die nächste Folie bitte, Sina. Also, wir sind uns hoffentlich einig, dass der Typ im Bademantel mit gut frisiertem Bart und Haarschopf nicht der gute Hirte ist. Ein Hirte ist eigentlich im Gegenteil etwas anderes als diese Darstellungen über dem Bett. Er ist eher ein Naturbursche. Jemand, der bei Wind und Wetter draußen mit den Schafen umhergeht. Der achtet nicht auf den Sitz seiner Haare und dass er schön gekleidet ist. Sein Beruf ist mit Schweiß und Mühe verbunden. Es ist Arbeit. Es ist Arbeit, die schöne Seiten hat, aber ich glaube, die Arbeit eines Hirten hat sehr herausfordernde und vor allen Dingen auch sehr entbehrungsreiche Seiten. So ein guter Hirte, wenn er wirklich gut sein will, muss über viele Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen. Er muss seine Tiere nicht nur auseinanderhalten können, was uns wahrscheinlich schon schwerfällt, so eine Herde Schafe sehen, eins von dem anderen unterscheiden zu können. Das ist schon problematisch. Aber er muss nicht nur unterscheiden können, sondern auch noch jedes Schaf kennen, richtig kennen. Er muss quasi in sie hineinschauen können, damit er weiß, wie es ihnen wirklich geht. Was ihnen fehlt, ob sie gesund, erschöpft oder krank sind. Er kann sich mit ihnen ja nicht unterhalten und dann hören, was das Schaf ihm sagt, sondern er muss sich in das Schaf hineinversetzen und es sehr gut kennen, es ablesen können, vom Verhalten, von was auch immer. Er muss wissen, wo er die Weide findet und das Wasser, das seine Tiere brauchen. Er ist dabei, wenn die Lämmchen geworfen werden. Er muss ein halber oder noch mehr Tierarzt sein und seine Tiere, seine kranken Tiere auch mal versorgen. Er muss ein Meteorologe sein, der im Vorhinein das Wetter bestimmen kann. Er muss ein Biologe sein, der die Natur kennt. Das ist sein Umfeld, das ist sein Arbeitsbereich. Er muss unterscheiden können zwischen den Pflanzen, die gut sind und nahrhaft sind, zwischen den Pflanzen, die giftig sind, zwischen den Pflanzen, die heilsam sind. Er muss natürlich auch den Bereich der Wollverarbeitung und Fleischverarbeitung überschauen. Das ist auch sein Metier. Und das, was am wenigsten attraktiv ist, er hat einen 24-Stunden-Tag, 7 Tage die Woche, 52 bis 53 Wochen im Jahr. Wenn dieses Bild, Berufsbild des Hirten euch jetzt angesprochen hat, dann hätte ich gerne ein Handzeichen. Wer von euch möchte gerne Hirte werden? Keinen Urlaub, schlechte Bezahlung, das kommt noch hinten drauf. Wenn wir Jesus von Nazareth als unseren guten Hirten bezeichnen, dann trifft genau das und vieles mehr in dem, was ich jetzt erwähnt habe, alles auf ihn zu. Er kennt uns, er kennt dich und mich. Er schaut in uns hinein und sieht, was in uns los ist. Er weiß das wahrscheinlich besser wie wir selber. Er kennt unsere Bedürfnisse. Nächste Folie bitte. Er kennt unsere Bedürfnisse und er weiß, wo unsere Schwachstellen, wo unser Mangel im Leben besteht. sei es, dass es um Krankheiten geht, sei es, dass es um Fehler geht, sei es Probleme, sei es Sorgen, sei es Ängste, sei es Schuld, die wir auf uns laden. All das kennt er. Er kennt die Gefahren in unserem Leben. Ob das im Bereich unseres Lebenswandels ist, wir nennen das gerne Ethik, wie wir uns verhalten, anderen gegenüber, aber auch, wenn unsere Beziehungen einfach abstumpfen, wenn wir unseren Nächsten gar nicht mehr richtig wahrnehmen, wenn Gott uns gleichgültig wird, wenn wir dann abstumpfen, auch das merkt er. Er kennt die Gegend, in der wir uns aufhalten, diese Erde, dieses Leben. Er kennt die unterschiedlichen Lebenssituationen, in die du und ich hineingeraten. Der Hebräerschreiber schreibt einen wunderbaren Satz. Er sagt, worin er, damit meint er Jesus, selbst gelitten hat und versucht ist, also wo er wirklich das erlebt und durchlebt hat, was jeder von uns durchlebt und erlebt, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus weiß, worüber wir reden, wenn wir Probleme haben, wenn wir Ängste haben. Er weiß es. Er hat es selber durchlebt. Er war selber scharf. Er kennt das Wetter, dieser Hirte, und Christen sind vor Unwetter nicht gefeit. Das müssen wir uns besonders vor Augen halten. Wenn wir Christen werden, heißt das nicht jeden Tag schönes Wetter. Wir haben keinen schönen Wettergott. Wenn euch jemand das erzählt hat, das stimmt nicht, das ist falsch. Gott lässt es über uns regnen, Gott lässt es über uns stürmen, Gott lässt es über uns schneien, hageln, blitzen, donnern, alles. Wir sind nicht in besonderer Weise geschützt, einfach so, und haben nur einen Sonnenschein-Gott. Manchmal, und das haben einige von uns schon in ihrem Leben gemerkt, bläst der Wind ganz schön in unser Gesicht hinein. Aber liebe Freunde, liebe Geschwister, das macht uns mit Gottes Hilfe letztendlich auch stärker. Das hilft uns, diese Prüfungen im Leben auch zu bestehen, zu wachsen, Erfahrung zu sammeln, stark zu werden. Er ist ein Hirte, der gut führt. Er ist ein guter Leiter. Und wir müssen seinen Anweisungen vertrauen. Das ist nicht immer einfach. Wir sind eine Gemeinde, die sagt, dass die Bibel uns alles ist. Die Bibel ist uns Richtschnur. Und dann kommt erst lange gar nichts. In der Bibel erfahren wir, wie dieser gute Hirte uns führt und leitet. Das ist nicht immer so ganz einfach herauszufinden. Da müssen wir uns manchmal etwas Mühe antun. Wir müssen uns hineinnehmen lassen in das, was in der Bibel steht, an dieser Stelle und jeder Stelle. Wir müssen miteinander ins Gespräch kommen. Der Heilige Geist will uns helfen, richtig zu verstehen, wohin es gehen soll. Wohin uns dieser Gott denn leitet. Wie er uns leitet. Es geht nicht automatisch. David hat seine guten Erfahrungen damit gemacht, dass er gesagt hat, Gottes Wege sind vollkommen. Er kennt unsere Lebenswege. Und er sagt, Gottes Wege, die er für uns möchte, sind vollkommen. Glauben wir das? Sind wir überzeugt, dass der Weg, den wir bisher gegangen sind, mit Gott ein vollkommener Weg ist? Gottes Wege sind vollkommen. Des Herrn Worte sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Jesus, der gute Hirte, weiß auch, was er tut. Das ist ganz wichtig, dass man selber das Vertrauen hat, der vorne weggeht, der weiß, was er tut. Ganz wichtig. Was wäre das für ein Hirte, der nicht weiß, wo seine Schafe in der nächsten Nacht sicher bleiben können? Das wäre ja Blamage. Dieser Hirte hat ein ein Ziel, auf das hin er seine Schafe führt. Das ist natürlich das große Ziel der Ewigkeit, aber es gibt auch viele Etappenziele in unserem Leben, die Jesus mit uns durchgehen will und möchte, dass wir ihm auch hier folgen. Ein Ziel für den Tag, darum sorgt euch nicht für den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeder Tag seinen eigenen Plan hat. Vertraue ich dem Herrn? Oder muss ich mir Sorgen machen um den nächsten, um die nächste Woche, um den nächsten Monat? Vertraue ich darauf, Jesus weiß, was er tut? Wir können das, weil er den Weg kennt. Das alles sollte eigentlich jeder gute Hirte können. Gefahren, die Gegend, das Wetter kennen, was wir gehört haben. Er sollte gut führen können, er sollte wissen, was er tut. Aber den wirklichen guten Hirten macht noch etwas anderes aus. Nicht nur, dass er sich sein Gewand schmutzig macht bei seiner Arbeit, sondern dass er sein eigenes Leben einsetzt für die Sicherheit und das Überleben der Schafe. Das ist das Besondere, das Jesus auch gleich in seinem Text anspricht. Im 1. Samuel, Kapitel 17, erzählt David dem König Saul, wie sein Hirtenleben aussieht. Der David, den wir aus der Bibel, aus dem Alten Testament kennen, der hat ja diese Karriere gemacht, so von Tellerwäscher zum Millionär, das heißt auf Israelisch, vom Hirten zum König nach dem Herzen Gottes. Der Hirte und nachher der erste Mann im Staat. Und was hier beschrieben wird, ist hierzulande nicht mehr die Wirklichkeit. Denn David erzählt, wie er seine Herde beschützen muss, wie er sich selber zwischen Herde und Feinde dazwischen werfen muss und diese bedrohlichen Feinde, lebensbedrohlichen Feinde, zurückschlägt. Oder muss ich sagen, dass es vielleicht bald wiederkommt zu uns? In unserem Landesstrich gab es vor 100 Jahren Bären und Wölfe, Großkatzen, zumindest Luchse, die haben wir ausgerottet, gab es diese Feinde nicht mehr und jetzt sind wir wieder dabei, sie wieder anzusiedeln. Es gibt wieder den einen oder anderen Bären, es gibt wieder Wölfe und wir hören auch davon, dass diese Wölfe hin und wieder Schafe beißen. Und natürlich möchten die Hirten das nicht. Der gute Hirte muss sich schützend vor seiner Herde stellen, ja sogar sein Leben aufs Spiel setzen, damit die Schafe leben können. Das macht den guten Hirten aus. Nicht nur seine Fähigkeiten und alles, was er kann und weiß, sondern auch die Bereitschaft, sich voll und ganz mit seinem ganzen Leben für die Schafe einzusetzen. Dieses Bild greift Jesus auf. Wenn wir noch einmal weitergehen, Sinan, nach vorne, da haben wir ein Bild aus Kern. Nochmal eins weiter, hier haben wir die Bären und die Wölfe, die die Schafe beißen. Und jetzt noch eins weiter. Hier haben wir den Isenheimer Altar. Damals auf Golgatha hat Jesus sein Leben für uns Menschen gegeben, damit wir leben können. Vor zwei Wochen haben wir das noch sehr intensiv erinnert und bedacht, in der Karwoche und im Osterfest. Weil er gestorben ist, sind wir befreit von unserer Schuld, haben Beziehung zu Gott und dürfen leben. Heute leben und in Ewigkeit. Gerettet dadurch, dass wir Jesus Christus vertrauen, dem guten Hirten, dass wir ihn angenommen haben als der, der uns leitet, vorausgeht. An ihn, an die auferstandenen Christus, finde ich ein sehr schönes Bild, runde Wald, der hier den auferstandenen Christus zeigt. An diesem auferstandenen Christus geht kein Weg vorbei. Er ist der Sieger über die Feinde und über den Tod. Er schafft uns. Israel sah sich ja als legitimes Volk Gottes. Und damit waren sie im Recht. Natürlich, Israel ist das Volk Gottes. Das Volk Jahres, das Volk des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs und das bis heute. Das war nie anders. Heil gab es durch den Bund mit Abraham. Gott hat einen Vertrag geschlossen mit Abraham und seine Nachkommenschaft gesegnet. Dieser Bund wurde nochmal erneuert und verstärkt durch den Bund, diesen Vertrag am Sinai mit Mose. Diese beiden Verträge gehören ja zusammen. Und Heil gab es im Zusammenhang dieser Blutsverwandtschaft. Wer zu diesem Volk der Juden gehört, ist ein Teil dieses Volkes Gottes. Punkt. Jesus sieht hier weiter. Was im Alten Testament schon angedeutet wurde, und zwar schon bei Abraham angedeutet wurde. Das heißt, Gott spricht zu Abraham, ich will nicht nur die Semiten, das semitische Volk segnen, nicht nur die Israeliten, nicht nur die Juden, sondern ich will in dir alle Völker segnen. Alle Völker sollen gesegnet sein in dir, Abraham. Und das nimmt Jesus wieder in den Blick. Deswegen sagt er, neben dem Stall, in dem er die Schafe hat, dem Stall Israel, kann man sagen, gibt es auch noch andere Schafe, die auf mich hören. Denn das ist das Entscheidende. Welche Schafe gehören zu ihm? Die Schafe, die ihn hören. Die Schafe, die nicht auf ihn hören, gehören nicht zu ihm. Aber außerhalb Israels gibt es noch viele Schafe, die zu ihm gehören und die seine Stimme hören sollen und dann darauf auch reagieren können. Er, Jesus, will diese fremden Schafe auch zu einer Herde und einem Hirten zusammenführen. Und wer gehört jetzt dazu? Für die Juden war es damals ganz schwer zu verstehen, dass neben den Juden jetzt auf einmal auch Heiden an diesem Gott Anteil haben sollen. Heiden, Menschen, die an Götter und Götzen glauben, die sollen jetzt auf einmal auch zu Gott Yahweh gehören. Das war für die Juden nicht nachvollziehbar, nicht verständlich. Und wir wissen, dass selbst unsere lieben Jünger Jesu, die Apostel, große Schwierigkeiten damit haben. Für uns ist das so klar und ersichtlich. Wir lesen von Anfang an, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist. Das war den Jüngern bis Ostern und bis Pfingsten und danach nicht klar. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass sie große Schwierigkeiten damit haben, dass Heiden zum Glauben kommen. Und was sollen sie jetzt mit denen machen? Müssen sie jetzt wieder erstmal Juden werden, damit sie dann auch richtige Christen werden können? Das müsste ja eigentlich der richtige Heilsweg sein. Darüber, Apostelgeschichte 15, könnt ihr nachlesen, gab es ein Konzil der Apostel. Es gab viel Diskussion und unter Tränen hat man dann irgendwann eine Lösung gefunden. Und einsehen müssen, Jesus Christus ist für die Juden und für alle Völker gestorben. Und die Heiden müssen nicht erst Juden werden, damit sie Christen werden können. Das ist Quatsch. Aber das muss man erst mal verstehen. Jesus sieht das. Wichtig ist, wer zur Herde gehört, ist der, der Jesus hört. In Johannes 14, also 4 Kapitel weiter, nach unserem Predigtext heißt es, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der will. Ja. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wie sieht das heute aus? Sind wir vielleicht in der Gefahr, hier Probleme zu haben, Leute ausschließen zu wollen, weil er meines Erachtens nach nicht zu dieser Herde gehören kann? Wer darf zu der Gemeinde gehören? Wer darf zu unserer Kirche gehören? Wer kann zu unserem Bund gehören? Wer kann zu unserer Konfession gehören? Stell dir vor, sie tragen andere Kleider wie wir. Sie reden eine andere Sprache wie wir. Sie haben eine andere Hautfarbe wie wir. Manchmal sind sie ethisch ganz anders unterwegs wie wir. Wer darf denn wirklich heute zu der Herde gehören? Und wer nicht? So gern wir auch über theologische Fragen diskutieren dürfen, und ich finde, dass wir das in Zukunft durchaus machen sollen und müssten, um deutlicher zu verstehen, woran wir wirklich glauben und woran wir nicht glauben. Manchmal läuft da so manches noch ein bisschen so nebeneinander her. Was auch kein großes Problem ist, denn als Baptisten haben wir keine baptistische Theologie. Das ist schon mal eine Hilfe. Wir orientieren uns an den anderen theologischen Aussagen. Aber trotzdem muss man wissen, woran man wirklich glaubt und woran man nicht glaubt. Das für die Zukunft. Aber bei aller Diskutiererei, bei aller Notwendigkeit, dass wir die Bibel nehmen und gemeinsam darüber einen Konsens herstellen müssen, was das bedeutet, gibt es letztendlich nur eine Frage, auf die es eine Antwort gibt, nämlich: Gehörst du zu Jesus? Vertraust du Jesus oder nicht? Letztlich läuft es nur auf diese Frage hinaus. Wichtig ist, der Weg geht über Jesus Christus. Ich fasse also zusammen. Jetzt habe ich einige Bilder. Ah, da klopfen uns schon die Schafe. Kommen wir nochmal kurz zurück, zusammenfassend. Das Schlafzimmerbild unserer lieben Vorgänger im Herrn, das drückt natürlich eine Geborgenheit aus, unbedingt, die wir bei Jesus Christus auch haben können, natürlich. Was es nicht zeigt, ist, dass diese Geborgenheit Jesus den Tod gekostet hat. Das sehen wir auf diesen Bildern nicht. Das wird ausgeblendet. Aber nach Ostern dürfen wir dankbar sein, dass uns die Auferweckung des guten Hirten, Jesus von Nazareth, dem Christus die Gewissheit gibt, dass wir für Zeit und Ewigkeit bei ihm geborgen sein werden, wenn du den guten Hirten ganz letzte Bild sollen nicht die Schafe sein, die uns anglotzen, sondern noch eine Folie weiter. Dankeschön. Was fällt euch bei dieser Ikone auf? Das ist ja auch ein Motiv des guten Hirtens. Was unterscheidet dieses Bild von den ersten?